Ja, lasst uns jetzt zum Gottes Wort gehen. Schön hier zu sein, schön in Gottes Gegenwart zu sein und all die anderen Sachen, wir werden noch zum Schluss erwähnen, Bekanntmachungen und organisatorisch und so weiter. Aber wir wollen jetzt zu Gottes Wort kommen und wir sind in einer Predigtreihe. Vielleicht heute Abend sind neue Leute da, die das nicht kennen, die nicht davon gewusst haben oder gehört haben. Aber wir befinden uns als Jugend in einer Predigtreihe aus das Buch Nehemia. Das ist interessant, weil bis jetzt haben wir so thematische Reihen gehabt über die Gnade, über das. Und jetzt gehen wir durch ein Buch. Liest dieses Buch. Es sind nur 13 Kapitel. Vor allem zum Beispiel, wir werden fast ein Kapitel jedes Mal versuchen zu betrachten. Und deswegen es ist es gut, es macht Sinn, in der kommenden Woche auch zu Hause, auch alleine, vielleicht auch in die kleinen Gruppen, diese Kapitel nochmal zu lesen, diese Kapitel nochmal zu verinnerlichen, über diese Kapitel nochmal nachzudenken. Und die Predigtreihe heißt, lasst uns bauen. Genau, lasst uns bauen. Und wir haben bis jetzt so vier gesegnete Predigten über diesen Aspekt, lasst uns bauen durch Gebet, lasst uns bauen durch Gottes Führung, lasst uns bauen durch eine klare Vision, letztes Mal lasst uns bauen in Einheit. Und heute Abend, wir werden so einen Teil in Kapitel 3 anschauen und einen Teil und eigentlich das ganze Kapitel 4. Ich weiß, für uns, die wir hier vorne predigen, ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, weil wir werden so lange Texte nehmen. Ich werde jetzt nicht den ganzen Text lesen heute Abend, aber ich möchte, dass wir das Wort anschauen. Und heute Abend das Thema heißt, lasst uns bauen trotz Angriffe. Lasst uns bauen trotz Angriffe. Wenn wir sagen, hey, ich möchte bauen. Wir haben gesehen, als Nehemia mit das Volk redet, die machen sich auf, die sind sehr motiviert. Die sagen, wir möchten bauen. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, wenn du sagst, ich möchte bauen, ich möchte mich einbringen in Gottes Reich, in die Jugendarbeit, in der Gemeinde, ich möchte etwas Praktisches tun für Gottes Reich, es werden Angriffe kommen. Eigentlich lasst mich von Anfang an ein Rezept geben, um keine Angriffe zu erleben. Wer möchte keine Angriffe erleben? Das ist ein Trick, ja? Erhebt nicht eure Hände. Ich möchte euch ein Rezept geben, um keine Angriffe zu erleben. Das sind zwei Sachen. Tue nichts und sage nichts. So, wenn du als Christ keine Angriffe erleben möchtest, hier ist ein Rezept. Tue nichts. Sei ein passiver Christ. Aber hier ist der Trick, es gibt keine echte passive Christen. Amen. Ist jemand mit mir? Es gibt keine passive, echte Christen. Echte Christen, es brennt etwas in ihnen. Als die Leute am Pfingsten erfüllt worden sind mit dieser Kraft, auf Griechisch, diese Kraft ist Dynamis. Echte Christen haben Dynamite. Die sind nicht ruhig, die sind nicht passiv. Und wir wollen keine passive Christen sein. Wir wollen nicht Leute sein, die nichts tun und nichts sagen, sondern im Gegenteil, wir möchten Satans Reich stören. Wir möchten solche Christen sein, dass wir Schaden ausrichten in Satans Reich. Wir möchten solche Leute, wir möchten so ein Jugend sein, dass etwas geschieht in der geistlichen Welt, Freunde, wenn wir beten, wenn wir Anbetung machen, wenn wir Gott loben, wenn wir das Wort verkündigen. So, das ist ein Rezept. Ohne keine Angriffe zu haben, tue nichts und sage nichts. Aber wir sind nicht zu so etwas berufen, sondern wir sind berufen, aktive Christen zu sein. Nun in Nehemia Kapitel 1, 2 und 3 eigentlich, wenn wir so diese Kapitel anschauen, 1, 2, 3, es läuft alles ziemlich gut. Kapitel 1, Nehemia entscheidet sich, er wird nach Jerusalem gehen, er wird dorthin gehen, um zu helfen. Kapitel er steht vor dem König. Der König sagt, ich schicke dich nach Jerusalem, ich gebe dir alles, was du brauchst. Es läuft gut. Er kommt nach Jerusalem alleine, er schaut sich die Mauer und vielleicht hat er überlegt, wow, wie kann ich jetzt das Volk motivieren? Und es läuft so gut, weil die Leute sind so motiviert und alle Leute sagen, hey, wir wollen uns aufmachen, wir wollen bauen. Und letzte Woche durch Beni habt ihr die Namen gehört, habt ihr die Namen gelesen. Wer kann sich erinnern? An dieser lange Text, genau, das war bestimmt sehr interessant. Und warum lacht ihr? Und wir haben so die Namen gehört und das läuft gut. Vielleicht, ich kann mir so vorstellen, Nehemia, er reitet auf ein Pferd oder Esel, wie auch immer. Und er reitet so neben dieser Mauer, er schaut sich an und er sieht Priester. Hey, Priester, die arbeiten mit ihren feinen Händen, ja. Priester, die arbeiten, er sieht Goldschmiede, die arbeiten, er sieht Mädchen, die arbeiten, weil wahrscheinlich in dieser Familie haben keine Jungs gehabt und die Mädels haben gesagt, nein, wir wollen ein Teil sein von diesem Werk. Und ich kann mir vorstellen, Nehemia, er reitet so mit seinem Pferd, mit seinem 1 PS hat er gehabt, er reitet so, ihr seid zu slow heute Abend, er reitet einfach so neben der Mauer von Jerusalem und er sieht all diese Leute, Priester, Goldschmiede, Mädchen, Leute, die da waren, sogar Leute, die nicht zum Gottesvolk gehört haben. Die haben gesagt, wir wollen helfen. Und alle sind da verteilt auf dieser Mauer. Und alle werden schmutzig und alle arbeiten da mit Werkzeugen. Und es läuft alles gut. Aber als nächstes kommen die Angriffe. Es kommen die Angriffe und genauso, Freunde, wenn wir sagen als Jugend, wir wollen bauen, wenn du sagst, ich möchte etwas tun für Gott, früher oder später, es ist nicht eine Frage von ob, sondern eine Frage von wann. Früher oder später werden Angriffe kommen. Und unser Statement, ich hoffe, ihr braucht keinen Google-Übersetzer für heute Abend, unser Statement, unsere Erklärung heute Abend ist, wir wollen bauen trotz Angriffe. Wir werden nicht aufgeben, wenn die Angriffe kommen. Und erstmal möchte ich sagen ganz kurz, es kommen zu Nehemia und zu das Volk, es kommen Angriffe aus 3 Richtungen. Ende von Kapitel 3, also ich weiß, ich verstehe das nicht in englischer Übersetzung, das ist Teil von Kapitel 4. In rumänischer Übersetzung, komischerweise verstehe ich rumänisch, in rumänischer Übersetzung, das ist auch Teil von Kapitel 4, aber in deutscher Übersetzung, das ist Teil von Kapitel 3. Und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, bis ich die deutsche Übersetzung angeschaut habe, aber kein Problem, wir kriegen das hin. Und zwar, erstmal, es kommt ein Angriff durch Verachtung. Okay, es können Angriffe kommen in dein Leben durch Verachtung. Und schau mal, was geschieht in Kapitel 3. Die Feinde, ja, in Kapitel 3, in Vers 33, ich habe Elberfelder Übersetzung, Vers 33 und Vers 34. Die Bibel sagt uns, es war einer, der hieß Sanballat, er hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden. Und was er macht hier, er fängt an nur zu reden, okay? Er mag nicht irgendwas, so, dass er Gewalt übt, er fängt an nur zu reden. Aber ich möchte euch erinnern heute Abend, Worte haben Macht. Und oft gebraucht der Feind Menschen, die negativ reden in unserem Leben. Und oft kann der Feind kommen gegen deinen Dienst, gegen dein Leben, gegen das, was Gott hineingepflanzt hat in dein Herz, um das zu zerstören, um dich zu verhindern durch Verachtung. Und schau mal, was er sagt. Es sind nur einige rhetorische Fragen, aber in diesen Fragen ist so viel Verachtung da. Er sagte im Vers 34, was machen die ohnmächtigen Juden? Diese Juden, diese Christen, die sind zurückgeblieben. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal sowas gehört? Was machen diese ohnmächtigen Juden? Die sind schwach. Nächste Frage. Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie? Er verachtet ihre Identität. Er verachtet ihre Arbeit. Er verachtet das, was sie machen. Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen. Er kannte noch nicht das Lied Let the Ruins Come to Life. Wollen Sie diese Steine, schau mal, was für eine Verachtung. Wollen Sie diese Steine lebendig machen? Er verachtet ihre Identität, ohnmächtige Juden, er verachtet ihre Arbeit, er verachtet ihren Dienst. Und er geht noch einen Schritt weiter. Der Typ hat ein gewisser Ironie und komischer Humor. Vers 35. Jetzt kommt Tobia der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, er kommt mit einem coolen Spruch. Was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt es ihre Steinmauer ein. Schau mal, was für eine Verachtung. Egal, was sie machen. Er sagt nicht, wenn ein Elefant kommt, würde ich verstehen. Er sagt nicht, wenn ein Mammut kommt. Er sagt nicht, wenn ein Hippo kommt. Kein Happy Hippo. Ja, wir sind schon gefährlich. Aber er sagt, wenn ein Fuchs kommt, Leute. Was die da bauen, das ist so ohne Wert. Wenn ein Fuchs kommt, ein Fuchs wird das zerstören. Verachtung. Und nochmal, das ist echt ein Angriff. Manchmal kommt Satan mit dieser Methode in unser Leben durch Worte, durch Sachen, was die Menschen sagen. Vielleicht du bist irgendwo in der Schule, vielleicht du gehst irgendwo später zu einer Universität zu studieren und Leute werden dich verachten, werden deine Identität verachten. Ach was, du bist ein Christ. Ich dachte nicht von dir. Du bist so cool und du bist so gut drauf. Du bist ein Christ. Ach was. Du glaubst doch nicht dieses alte Buch in unserer Zeit. Du glaubst das, was dort geschrieben ist von diesem Mann, der auf einem Kreuz gestorben ist und dass das uns rettet, Verachtung. Du gehst in die Gemeinde. Was machst du noch dort? Dienst du in der Gemeinde? Was bist du für ein Diener? Und was machst du dort? Lobpreis und Anbetung und du erhebst die Hände zu einem unsichtbaren Gott, den du niemals gesehen hast und du denkst, er existiert. Verachtung. Und schau mal, was Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12. David, da kannst du mir helfen, ich werde jetzt die Bibel nicht mehr öffnen. 1. Timotheus Kapitel 4 mit Vers 12. Paulus sagt zu dem jungen Mann Timotheus, und das ist der Zusammenhang sogar von der Gemeinde, nicht von der Welt. Niemand verachte deine Jugend. Andere Übersetzungen sagen, niemand verachte dich, weil du jung bist. Nummer 2. Es kommt Angriff durch Einschüchterung. Kapitel 4, Vers 1 und Vers 2 und Vers 5. Für diejenigen, die mitschreiben, es kommt richtig so Einschüchterung. Hier ist das Ziel, dass sie Angst haben werden. Nummer 3, es kommt Angriff durch, und das ist echt so stark manchmal, durch Entmutigung. Und dieser Angriff kommt von innen. Okay, diese anderen zwei Angriffe, die kommen hauptsächlich von außen, Verachtung, Einschüchterung, Angst. Aber es kommt auch eine dritte Form von Angriff, das kommt Entmutigung. Und wir lesen in Vers 4, schau mal, was passiert in Vers 4, in diesem Zusammenhang von Angriffe und das Volk von Juda sagte. Hier reden die Leute, hier reden die Gläubigen, hier reden die aus der Gemeinde sozusagen. Die Kraft der Lastträger schwindet. Und es ist noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Entmutigung. Entmutigung kommt als ein Konflikt, als eine Spannung zwischen diesen zwei Realitäten. Es ist so viel noch zu tun und wir haben keine Kraft mehr. Es ist doch noch viel, so viel Schutt noch da. Es ist noch viel, so viel noch zu bauen. Und wir haben, Nehemia, wir haben keine Kraft mehr da. Und Entmutigung kann kommen in so einem Kontext von Jugendarbeit, in einer Kleingruppe, in einem Bereich, wo du dienst, wo du dich befindest, wo Leute sagen, es hat keinen Wert, wir haben keine Kraft mehr, es geht nicht mehr weiter. Es ist so viel zu tun und es sind so viele Herausforderungen und unsere Kraft, was sind wir, was können wir machen und bewegen? Und die Leute fangen an, entmutigt zu sein und entmutigt zu werden. Das war das erste Teil. Lasst uns jetzt die Verteidigung anschauen. Amen. Weil wenn Angriffe kommen, wir wollen uns verteidigen. Und Nehemia ist so ein gesegneter Leiter. Er bringt hier in diesem Kapitel 4 mehrere Aspekte, in dem sie sich als Volk verteidigen. Und lasst uns 4 oder 5 oder 6 Mal anschauen heute Abend, Freunde. Je nachdem, wie aufmerksam ihr seid, wir werden schauen, wie viele. Wie verteidigen Sie sich gegen diesen Angriff? Was machen Sie? Nummer 1. Seid ihr bereit für Nummer 1? Nummer 1. Wer hätte das gedacht? Nummer 1 ist beten. Beten, Freunde. Und du musst einfach Nehemia lieben. Alles, wir haben gesehen in der Predigt durch André, in der ersten Predigt, alles hat mit Gebet angefangen. Und es geht weiter mit Gebet. Und 9 Mal in dieses Buch wird erwähnt, dass Nehemia gebetet hat. Es sind 13 Kapitel, es sind nicht 66 wie bei Jesaja. In 13 Kapiteln, 9 Mal wird es uns immer wieder gesagt, dieser Mann, dieser Leiter, er hat sich nicht gestützt auf seine eigene Kräfte. Er hat nicht gesagt, ich bin intelligent, ich kriege das hin. Sondern er hat gebetet und gebetet und gebetet. Er betet in Kapitel 1, er betet, als er vor dem König steht, er sagt, ich habe gebetet. Er hat gebetet in seine Gedanken. Kennt ihr diese kurzen Gebete? Kennt ihr? Beim Mathe-Test, kennt ihr? Oh Herr, du weißt, ich bin nicht würdig. Aber wie war nochmal diese Formel mit Cosinus und Sinus her? Ich habe kein Griechisch gelernt von all den Predigten von Marius und Christian. Ich habe nicht aufgepasst. Wie war das nochmal? Herr, schenk du mir Gnade bei diesem Test. Kennt ihr diese kurzen Gebete? Nun, Nehemia betet vor dem König. Er betet weiterhin. Und schau mal hier in Kapitel 4, Vers 3. Da beteten wir zu unserem Gott. Und wisst ihr, was interessant ist? Hier wird das Plural erwähnt. Bis jetzt hat er nur gebetet. In Kapitel 1, er betet, Nehemia betet, er kommt dann wieder in Kapitel 2 und betet. Es wird nur erwähnt, dass er betet. Hier beten sie als Volk. Ist das nicht schön? Die beten zusammen, die beten gemeinsam. Was können wir tun, wenn Angriffe kommen? Nummer 1, dass wir zusammen beten. Und wisst ihr eine Sache, was ich mir wünsche für uns als Jugend, dass wir eine Jugend sind, die stark im Gebet ist. Okay, man kann so viele Sachen erzählen über eine Jugend, die sind so, die sind cool, die ziehen sich schön an, die haben schöne Frisuren. Leute, das habt ihr alles. Bleibt cool, chill. Aber was schön wäre, dass wir bekannt sind, dass man sagt, da sind Leute, die beten. Die bewegen etwas im Gebet, weil die echten Dinge, die wir bewegen können, sind nur die Dinge, die wir im Gebet bewegen. So, die beten. Nummer 2, wachen. Wachen. Und schau mal, Nehemia, er ist nicht naiv, er ist sehr praktisch. Weiter in Vers 3. Wir beteten zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf Tag und Nacht. Man kann jetzt hier sagen, Nehemia, wenn du betest und auf Gott vertraust, warum stellst du die Wache? Bete, aber schließ deine Tür zu. Versteht ihr? Keiner von uns, wer schläft mit offenen Türen? Warum? Habt ihr kein Vertrauen auf Gott? Doch, aber wir sind praktisch. Nehemia ist praktisch. Er sagt, wir haben gebetet, wir haben eine Wache gestellt, Tag und Nacht. Was bedeutet das? Zu wachen. Wach zu sein, das bedeutet, ich schaue, wo die Gefahren kommen können. Was können wir machen, wenn wir angegriffen sind, geistlich, in unserem persönlichen Leben, aber vielleicht auch zusammen als Jugend? Wir müssen schauen, wir müssen wachsam sein. Wachsam ist das Gegenteil von schlafen und gleichgültig zu sein. Zu wachen bedeutet, ich schaue in mein Leben, wo, durch was greift mich Satan an? Was nimmt mir meine Kraft? Wie und durch was und mit was kommt er gegen mein Leben? So dass ich merke, ja, ich liebe zwar Gott, aber ich merke, ich habe keine Kraft. Ich merke, ich komme Samstag in der Jugend und irgendwie all das, was hier geschieht, hat nicht viel mit meinem Leben zu tun. Und irgendwie, ich merke, ich werde geistlich angegriffen und jemand nimmt meine Kraft weg. Mit was? Wo kommen die Angriffe, die Gefahren in mein Leben? Und genauso als Jugend Wir haben uns jetzt auch die Tage getroffen mit unserer Jugendteam und wir haben auch darüber geredet, was müssen wir ansprechen in der Jugend, was geschieht bei uns in der Jugend, wo sind Gefahren da für die jüngere Generation. Weil es ist wichtig und das sage ich für alle Leiter, die hier sind, die Leiter von Kleingruppen, von Bereichen, die aus dem Jugendteam, es ist wichtig, nicht nur, dass wir zufrieden sind mit ein schönes Samstagabend Gottesdienst, wo wir zusammenkommen und wir haben eine gute Atmosphäre, sondern dass wir merken, dass wir wachen und schauen, wo können Gefahren kommen. So beten, wachen. Nummer 3, organisieren. Organisieren. Und weil wir in Deutschland sind, das ist ein wichtiger Punkt. Und Nehemia, er organisiert. Schau mal in Vers 7. Es ist genial, was er macht. So, er weiß, dass dieser Angriff kommt. Er weiß, dass die Feinde sie angreifen wollen. Da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen, da stellte ich das Volk auf, nach Sippen geordnet mit ihrem Schwerter, ihrem Lanzen und ihrem Bogen. Er organisiert, er stellt das Volk nach Familien. Er organisiert, dass die Leute da sind, irgendwie schön verteilt. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns organisieren. Deswegen, wir haben in der Jugend zum Beispiel Bereiche, wo jeder sich einbringen kann, wo jeder sagen kann, hey, ich möchte dabei sein in dieser oder in dieser Bereich. Ich möchte mich da involvieren und Teil dabei sein. Und wisst ihr, was wir noch in der Jugend haben? Und es gab damals, früher in unserer Zeit oder in die Zeit von anderen Generationen nicht. Wir haben Kleingruppen. Und wir sind als Jugend organisiert in Kleingruppen. Und ich möchte nicht zum Schluss, sondern während dieser Predigt, ich möchte sagen, es ist so wichtig, dass du Teil bist von einer Kleingruppe. Weil da bist du hier in dieser großen Jugend. Und schau mal ein bisschen hier im Raum. Hier in dieser großen Jugend, du kannst dich ein bisschen verstecken. Du kannst ein bisschen tricksen und keiner kennt mich und keiner kennt mein Leben und ich komme in der Jugend und hey, wie geht's? Gut, mir geht's gut, Gott sei Dank, so Sprüche und so. Und das soll eigentlich nicht nur Sprüche sein. Und man geht nach Hause und man kann ein bisschen tricksen und wir gehen wieder nach Hause. Vorteil von einer Kleingruppe: Du hast engere geistliche Gemeinschaft mit Leuten. Jemand in einer positiven Art und Weise, in einer geistlichen Weise, wacht über dich, über dein Leben. Es sind Leute da, die wissen, wie es dir geht. Die können es weitertragen im Gebet, die können es weitergeben zu anderen Leuten, die, egal in welchem Fall, dich helfen können. Ich möchte jetzt Meli einladen, nach vorne zu kommen. Einfach, dass sie ein bisschen hören von den Kleingruppen. Melissa, schön, dass du da bist. Melissa, zusammen mit Noah Reinbold. Noah kann heute Abend nicht da sein, er fühlt sich nicht so gut. Aber die sind zuständig für die Kleingruppen. Deswegen für alle, die da sind und ihr seid noch, du bist noch nicht in einer Kleingruppe, melde dich bei Melissa oder bei Noah, jemand aus dem Jugendteam, weil die versuchen am meisten Platz zu finden für jeder, irgendwo in einer Kleingruppe zu sein. Wie viele Kleingruppen haben wir in der Jugend?
Ich glaube ungefähr 10. Und die sind alle sehr voll, also bald wahrscheinlich noch mehr.
Und wie viele Leute sind so pro Gruppe ungefähr?
Ungefähr 7 bis 10, bei manchen auch noch mehr.
Schön. Was würdest du sagen, was sind so ein oder zwei so ganz große Vorteile, Teil zu sein in einer Kleingruppe?
Ich denke, das Schönste ist, dass man mit Leuten zusammen ist, die nicht deine Freunde sind. Also du lernst Leute kennen und du lernst kennen, was Gemeinde wirklich bedeutet, indem du Geschichten kennenlernst, du lernst Menschen kennen, du lernst dein Leben zu teilen mit Menschen, mit denen du nicht abhängst, aber trotzdem spürst, wir sind eins, wir gehören zusammen zu einer Familie. Und ich denke, das ist das Allerschönste.
Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nummer 3 haben wir gehört, organisieren. Nehemia organisiert. Wie gesagt, als Jugend möchten wir auch organisiert sein. Und Ich denke, die Kleingruppen sind so ein großes Segen und auch hier ist unser Anliegen, auch für dieses Jahr, auch neue Leiter, Co-Leiter zu haben. Leute, die sagen, hey, ich bin bereit, Co-Leiter zu sein, zu unterstützen und vielleicht später mit der Zeit auch zu sagen, ich bin bereit, eine Kleingruppe zu übernehmen, ich bin bereit, eine Kleingruppe zu leiten, ich bin bereit, mit Leuten zusammen mich zu treffen und aus Gottes Wort weiterzugeben und zu beten und Gemeinschaft zu haben. Und deswegen lass, dass Gott zu dir redet in diese Richtung. Sei offen. Es ist eine Zeit, wo Gott dich ruft, Verantwortung zu übernehmen. Nicht erst mal, wenn du 40 bist oder 50, sondern jetzt ist schon eine Zeit, wo Gott dich ruft, Verantwortung zu übernehmen. Lass die Computerspiele auf die Seite und fang an, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Schau nicht nach links oder rechts, schau zu mir nach vorne. Nummer 4. Also wir haben gesagt, Gebet, also beten, wachen, organisieren, bewaffnen. Bewaffnen. Nehemia, er kommt und er tut die Leute bewaffnen. In einen Krieg gehst du nicht in Sportanzug, oder? In einen Krieg, in einen geistlichen Kampf musst du bewaffnet sein. Und genau darum geht es hier und ich werde hier mehrere Bibelverse lesen. Erstmal in Vers 10. Er sagt hier in Vers 10, und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Die haben sich bewaffnet. Und Nehemia sagt, ein Teil hat gearbeitet, ein Teil waren da bewaffnet. Vers 11. Das ganze Haus Juda, das an der Mauer baute und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen. Und stellt euch vor, Leute, stellt euch das vor. Okay, Michael hat gesagt, er denkt in Bilder. Okay, jetzt ist die Zeit dafür, dass wir jetzt in diesem Bild uns vorstellen, in Vers 11. Die haben die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen. Und wir wissen, die Lastträger, die haben das nicht einfach gehabt. Deswegen nennen sie sich Lastträger. Ja? Das war nicht irgendwie so, die sind keine Chill-Träger oder Chill-Leute, sondern Lastträger. Ja? Die müssen Last tragen. Aber schau mal, wie sie das gemacht haben. Mit der einen Hand arbeiten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Wow. Mit einer Hand, sie arbeiten am Werk. Und schwierig, vor allem wenn du, so wie ich, zwei linke Hände hast. Die brauchst du nicht nur beide, am besten noch vier Hände, dass du hast. Aber mit einer Hand, mit die eine Hand, sie arbeiten am Werk. Und mit der anderen Hand, sie halten ihre Waffe. Weil das ist ein Bild für Gottes Reich. Beide Hände sind beschäftigt für Gott. Und Gottes Reich bedeutet kämpfen und bauen, kämpfen und bauen, kämpfen und bauen. Mit einer Hand, sie halten ihr Werkzeug, mit anderer Hand, sie sind bereit zu kämpfen. Versteht ihr? Das Werk muss weitergehen, aber das Werk muss verteidigt werden. Und deswegen, wir müssen bewaffnet sein. Und sie sind in zwei Richtungen, mit einer Hand, sie bauen am Werk. Sie bauen mit anderer Hand, sie halten ihr Schwert. Die sind in zwei Richtungen. Ich baue Gottes Werk und ich kämpfe gegen meine geistlichen Feinde. Ich mache nicht nur eine und vernachlässige das andere. Ich mache beide und meine beide Hände sind beschäftigt für Gottes Reich. Was für ein schönes Bild in Vers 11. Arbeit und Kampf. Schau mal in Vers 12, ein gleicher Punkt, diese Bewaffnung. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet. So bauten sie, jeder mit seinem Schwert. Vers 15, gleiche Kapitel. So arbeiten wir an dem Werk. Die Hälfte von ihnen hielten die Lanzen bereit, von Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Sie arbeiten bewaffnet. Bist du ein bewaffneter Christ? Ich möchte etwas sagen, wir brauchen nicht nur Begeisterung. Vielleicht von den letzten Predigten, wir haben ein bisschen so Begeisterung empfangen. Jawohl, wir wollen bauen, lasst uns bauen. Lasst uns mehr tun für Gott, lasst uns mehr tun in der Jugend. Ich möchte mich involvieren, sehr schön, sehr schön. Aber wir brauchen mehr als Begeisterung. Wir müssen bewaffnet sein, weil früher oder später werden Feinde gegen dein geistliches Leben kommen. Und übrigens, wenn du jemanden siehst, der Gott dient von ganzem Herzen, sei sicher, diese Person ist eine geistlich angegriffene Person. Deswegen lasst uns nicht die Leute kritisieren, die dienen, die brauchen vor allem Gebet. Wenn du jemanden siehst in der Gemeinde, in der Jugend, der für Jesus brennt, du kannst davon ausgehen, diese Person hat geistlich nicht einfach. Sondern diese Person hat etwas auf sich genommen, was Angriffe mit sich bringt. Sind wir bewaffnet als Christen? Und in Epheser Kapitel 6, wir lesen über diese ganze Waffenrüstung Gottes, werde ich jetzt nicht lesen, aber für euch, für jeder zu Hause, diese ganze Waffenrüstung Gottes, du kannst nicht im Krieg gehen, in Sportanzug. Selbst wenn Gucci oder Job draufsteht, spielt keine Rolle. Du brauchst die Waffen des Geistes. Nicht deine eigene Waffen. Satan hat keine Angst vor unseren Sachen, die wir machen können, sondern wir brauchen die Waffen des Geistes. Saul wollte sicher gehen, dass David nicht verletzt wird. Kennt ihr noch die Geschichte? 1. Samuel 17. David sagt, ich werde gegen Goliath kämpfen. Und Saul wollte David seine Waffenrüstung geben. Das sind so ein Bild für Gottes Werk mit menschlichen Methoden zu machen. Vielleicht hat Saul gedacht, hey, wenn ich ihm diese Waffenrüstung gebe, mindestens, ja, er wird heftig verletzt, aber vielleicht stirbt er nicht, er hat irgendwie Schutz. Und es hat nicht gepasst. Weil manchmal menschliche Dinge passen nicht für Gottes Werk. Und David hat diese Waffenrüstung angezogen und er hat sich so bewegt wie Robocop. Kennt ihr nicht? Kennt ihr Robocop? So, zzz, zzz. Ja? Und er hat gesagt, ich kann mich nicht bewegen, ich bin nicht frei. Und er hat es ausgezogen. Er hat gesagt, ich gehe so wie ich bin, ich gehe. Aber er sagt zu Goliath, ich komme gegen dich in Gottes Namen. Nummer 5. Was brauchen wir noch, wenn wir angegriffen sind? Vertrauen. Beten, wachen, organisieren, wichtig, bewaffnen, Vertrauen. Was bedeutet das? Vertrauen auf Gott. Und er sagt in Vers 8, erstmal, ich lese in Vers 8, was er sagt, und als ich ihre Furcht sah, die Leute haben Angst gehabt, Nehemias sieht diese Furcht, als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt. Nehemias sagt, schaut nicht zu den Feinden, denkt an Gott. Und dann kommt er in Vers 14, im gleichen Kapitel in Vers 14, zum Schluss. Er sagt so schön dieser Satz, unser Gott wird für uns kämpfen. Glauben wir das heute, Freunde? Glauben wir, dass Jesus immer noch zu seiner Gemeinde steht? Glauben wir noch, dass wir sein Leib sind und er ist der Haupt der Gemeinde? Und wenn ein Glied leidet, er spürt das und er fühlt das. Nehemiah sagt, vertraut auf Gott, er wird für uns kämpfen. Wisst ihr warum? Es war ihm ganz sicher, es ist Gottes Werk. Wir tun nicht etwas, was wir erfunden haben. Es ist nicht unser Projekt. Es ist sein Werk. Es ist seine Gemeinde. Diese Jugendarbeit, es ist seine Jugendarbeit. Es ist nicht unser Projekt, unsere Arbeit als Jugendteamleitung, sondern das ist sein Projekt. Und ich bin mir sicher, wenn die Feinde kommen und die Feinde werden kommen, und wisst ihr was, oft reden wir vielleicht miteinander und wir sagen, hey, es läuft gut in der Jugend, es ist schön in der Jugend. Okay, wo und wann kommen die Angriffe? Weil ich sage euch eins, wenn es gut läuft in der Jugend und wenn es schön läuft in der Jugend, ich rechne damit aus, es werden Angriffe kommen. Weil wenn Leute Gott begegnen, wenn Leute sich bekehren durch diese Jugendarbeit, wenn Leute zu Gott finden, wenn Leute Samstagabend Begegnungen erleben mit Gott, so wie Sanballat dort in der Text, es fängt auch mit S an, Satan wird zornig sein auf diese Jugendarbeit, auf die Leute, die hier Zeit opfern und Energie opfern und im Gebet sind und sich vorbereiten, damit Samstagabend ein Segen ist für jeder von uns. Die Angriffe werden kommen, aber ich glaube von ganzem Herzen, der Herr wird für uns kämpfen, weil es ist sein Werk, es ist seine Gemeinde. Jeder Einzelne, der zu Jesus, zu Gott gehört in die erste Linie. Nicht zur Gemeinde Gottes Trossingen, nicht zur Jugend der Gemeinde Gottes Trossingen, sondern jeder gehört in die erste Linie zu Jesus. Und Nehemia sagt, der Herr wird für uns kämpfen. Wir brauchen Vertrauen, wenn die Angriffe kommen, wenn geistliche Feinde kommen, dass wir wissen, dass wir ganz genau wissen, der Herr wird kämpfen. Und der Herr, er hat immer für seine Gemeinde gekämpft. Das ist so schön. Ich finde so schön dieses Bild, als Saul aus Tarsus nach Damaskus geht, um die Jünger gefangen zu nehmen. Und der Herr, er kämpft für seine Gemeinde. Auf einmal, er hört diese Stimme. Er kann nichts mehr sehen. Und was sagt Jesus? Was Jesus dort sagt, es ist so schön und so tröstend. Er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du die Gemeinde? Er sagt nicht, warum verfolgst du diese Leute? Obwohl er hätte recht gehabt. Er sagt nicht, warum verfolgst du meine Jünger? Er sagt, warum verfolgst du mich? Weil er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Halleluja. Er wird für uns kämpfen. Nummer 6. Wir brauchen noch eine Sache, was wir lernen von Nehemia aus Kapitel 4. Wir brauchen zusammenzuhalten. Zusammenzuhalten. Und das ist so wichtig, wieder. Und schauen wir mal, was Nehemia sagt in Vers 13. Okay, wir sind jetzt. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht zu Hause nochmal den ganzen Kapitel lesen, weil wir sind jetzt ein bisschen so durchgegangen, von Anfang zum Schluss, in der Mitte, so durch Bibelverse. Und das macht Sinn, wenn ihr zu Hause Zeit habt, die Woche, und das werdet ihr bestimmt haben, einfach diese Kapitel nochmal zu lesen, um nochmal die Sachen besser zu verstehen. Vers 13. Und ich sagte zu den Edlen, das sind so die Leiter, und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig. Und wir sind auf der Mauer zerstreut. Jeder weit ab von seinen Brüdern. An dem Ort, woher ihr den Schall des Horns hört. Also diese haben so ein Schofar, wie eine Trompete gehabt. Und die haben dadurch so den Signal gegeben, es kommt Angriff. Okay? Und schau mal, was Nehemia sagt. An den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört. Dorthin sammelt euch zu uns. Nehemia sagt, lasst uns zusammenhalten. Da, wo der Angriff kommt, da, wo ihr diese Geräusch hört, diese Sound hört, sammelt euch zu uns. Wir wollen zusammenhalten, wir wollen zusammen sein in diesem Kampf. Und ich finde, das ist so wichtig, auch für uns als Jugend. Wenn es einer Person schlecht geht, dass wir zusammenhalten. Wenn es vielleicht eine Kleingruppe durch eine Krise geht, dass wir zusammenhalten. Wenn es in einem Bereich vielleicht nicht so gut läuft, dass wir zusammenhalten. Ich möchte etwas sagen heute Abend von hier, von vorne, und ich möchte, dass jeder zuhört. Niemand in dieser Jugend, niemand in dieser Gruppe soll gemobbt, ausgelacht werden wegen sein Aussehen, wegen seiner Art, wegen seiner Größe, wegen seiner Haare. Das haben wir, Leute, davon haben wir genug. Wisst ihr, was mir traurig macht? Davon haben wir genug in der Welt. In der Welt geht man in die Schule und man schaut dich an und du fängst, es wird angefangen ausgelacht zu werden wegen deine Augen, wegen deiner Nase, wegen deiner Größe, wegen deiner Haare, habe ich schon erwähnt, glaube ich, wegen deiner Klamotten, steht nichts drauf, keine Firma drauf, keine Ahnung was. Das haben wir davon genug in der Welt. Die Gemeinde, unsere Jugend soll kein Ort sein für solche Sachen, für solche Dinge. Sondern wir sollen uns wertschätzen, egal wie jemand aussieht, egal wie die Haare sind. Egal, ob das aus unserer Perspektive eine coole Frisur ist oder nicht so coole Frisur. Egal, was für Klamotten jemand trägt in der Jugend oder nicht. Wir sollen uns wertschätzen und niemand soll sich isoliert fühlen oder auf die Seite alleine gelassen werden wegen solcher Sachen und solcher Kleinigkeiten. Wir sind berufen, zusammenzuhalten. Dass wir wissen, wir gehören zusammen, wir sind zusammen eine Familie. Wir lachen nicht übereinander, wir reden uns nicht schlecht übereinander, Freunde. Und bitte, wenn du merkst heute Abend, du hast Probleme mit solchen Sachen zu lästern oder vielleicht schlecht zu reden über andere Leute in der Jugend, komm vor Gott, damit Gott dein Herz verändert. Die waren zusammen, die haben zusammengehalten, die waren wie eins. Die waren wie eins. Lasst uns bauen, trotz Angriffe. Die Angriffe werden kommen. Und wie gesagt, immer wenn es schön läuft und wenn es gut ist, da müssen wir immer auf die Hut sein und uns immer fragen, wann und wie und vielleicht durch welche Möglichkeiten werden Angriffe kommen. Aber was schön ist, die geben nicht auf. Die sagen nicht, ja, wir haben es versucht, es war schön, wir waren motiviert, es hat nicht geklappt. Ich gehe wieder zurück nach Hause, es war eine schöne Zeit. Aber es war viel zu schwierig, es waren viel zu viele Hindernisse, das war's. Nein, sondern die sagen, wir bleiben dran. Wir bauen weiter, weil wir haben eine Berufung, weil wir sind Teil im Gottesreich, weil wir sind Teil am Gotteswerk und wir machen das weiter. Wie? Gebet, Wachsamkeit, organisieren, bewaffnen, ganz wichtig, bewaffnen. Dass wir bewaffnet sind, geistlich. Vertrauen auf Gott. Er wird kämpfen für seine Gemeinde. Er wird uns weiterhin tragen, auch als Jugend, auch für die nächsten Generationen. Man sagt immer wieder, diese Generation ist so schwer zu erreichen. Aber ich glaube von ganzem Herzen, wir können diese Generation für Gott erreichen. Wie willst du heutzutage Jugendliche in die Gemeinde halten, indem du sie Gottes Wort predigst? Ganz genau so. Wie willst du heute Jugendliche haben in der Gemeinde ohne Unterhaltung? Ohne irgendwo ein Sketch, ein Theaterstück? Nicht, dass ich grundsätzlich gegen diese Sachen bin, aber nichts kann Gottes Wort und Gottes Gegenwart ersetzen. Und ich glaube, wir können viel mehr noch Jugendliche erreichen für Gott, weil wir haben Vertrauen auf Gott. Gott hat sich nicht verändert. Auch für diese Generation. Und da natürlich zusammenhalten. Leute, das ist so wichtig. Man kann daraus mehrere Predigten machen, nur über diese Sachen zusammenzuhalten. Die haben gesagt, wir halten zusammen. Wenn irgendwo Schwierigkeiten sind, wir kommen alle zusammen und wir halten zusammen. Und das ist so wichtig, auch bei uns. Selbst wenn wir so größer sind, eine größere Gruppe, aber dass wir zusammenhalten, dass jeder sich fühlt wie ein geistliches Zuhause, wo du und ich, wo wir uns gut und wohl fühlen, dabei zu sein. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und wir werden in zwei Richtungen beten heute Abend. Ich habe und zwei Freunde gehört, die sind jagen gegangen. Die waren beide aus einer Gemeinde, nur einer war ein echter Christ und der andere war so ein Namenschrist, wenn wir das so nennen können. Er war kein echter Bekehrter, er war ein Mitläufer. Die sind zu jagen gegangen, um Enten zu jagen. Vielleicht wollten sie Ente mit Hoisinsauce essen. Wo gehen wir heute Abend? Zu Chinesen? Wahrscheinlich schon zu, wenn ich fertig bin mit meiner Predigt. Aber die sind jagen gegangen, Enten, haben die Hunde dabei gehabt. Die haben angefangen, nach Enten zu schießen. Und als sie gejagt haben, die haben angefangen, über geistlicher Krieg zu reden. Geistlicher Krieg. Das hat irgendwie gepasst mit Jagen und so, geistlicher Krieg. Und der echte Christ hat gesagt, wenn du gläubig bist, du erlebst einfach, du bist in einem geistlichen Krieg. du erlebst diesen geistlichen Krieg. Und der Mitläufer hat gesagt, bei mir läuft alles prima, ich habe keine Probleme, keinen Stress, keine Angriffe. Und der Christ wollte seinen Freund erklären, was das Problem ist. Und er wusste nicht, wie er das erklären soll. Und dann hat er eine Szene gesehen und dann er hat dieses Bild gesehen. Und zwar, die haben Enten geschossen und klar, manche sind gleich gestorben, aber manche waren nur verletzt und die haben noch gelebt. Und die Hunde, die sind nicht zu den Toten gegangen. Die wussten, die sind tot, die können da liegen. Die Hunde haben immer die angegriffen, die noch gelebt haben, um sie zu schnappen. Und der Christ hat gesagt, mein Freund, du bist geistlich nicht angegriffen, weil du bist geistlich tot. Satan hat kein Interesse, dich anzugreifen, weil du bist tot. Ist kein Leben da, ist kein Gebet da, ist kein Lobpreis da, ist nichts da, was für Gott und für sein Reich brennt. Du bist keine Drohung für sein Reich, für Satans Reich. Du bist geistlich tot. Deswegen, du erlebst keine Angriffe. Wow, was für ein Freund. So die Wahrheit zu sagen, oder? Er hat gesagt, du erlebst keine geistlichen Angriffe. Du bist geistlich tot. Nun, erstmal möchte ich sagen, wir beten heute Abend für Menschen, die vielleicht hier sind. Und du sagst, Marius, schöne Predigt, bei mir keine Angriffe, läuft alles prima. Läuft alles nach Plan, ich werde nie angegriffen, alles top. Kann es sein, dass du ein Mitläufer bist und du bist noch tot in deinen Sünden. Wenn es so ist, die gute Nachricht ist, Jesus rettet. Jesus macht lebendig. Du brauchst in die erste Linie die Errettung durch Jesus Christus. Ich möchte dich einladen heute Abend, dass du überlegst, dass du vor Gott stehst, dass du einfach dich fragst, wie ist deine Seele, ob deine Seele gerettet bist, ob du diesen Moment gehabt hast in deinem Leben, wo Gott zu dir geredet hat. Und du hast gesagt, du möchtest zu dieser Jesus kommen mit deinem Zustand, mit deinen Sünden. Du hast Buße getan über deine Vergangenheit und du hast dich entschieden, Jesus nachzufolgen. Wenn nicht, wenn du nur ein Mitläufer bist aufgewachsen in Pfingstgemeinde und du hast alles mitgekriegt von deinen Eltern, von deinen Jugendleitern, von deinen Pastoren. Du kennst so viel, aber dein Herz ist nicht dabei. Dein Herz ist nicht da. Ich möchte dich einladen, heute Abend dieser Schritt des Glaubens zu tun. Jesus einzuladen in dein Leben als Herr und Retter. Und dann, zweite Richtung, ich möchte, dass wir beten heute Abend für diejenigen, die da sind, die sind verbunden mit dem Herrn, die sind Christen, die sind echte Christen, aber du bist vielleicht angegriffen, du wurdest verachtet, du bist vielleicht entmutigt als Leiter, als Mitarbeiter. Du brauchst vielleicht heute Abend neue Kraft, neue Mut, eine neue Perspektive, eine neue Begegnung mit dem Herrn. Du weißt ganz genau, dass Gott dich berufen hat. Du weißt ganz genau, wo dein Platz ist. Aber vielleicht du erlebst oder du hast Angriffe erlebt und es ist schwierig für dich weiterzugehen. Du bist so wie diese Leute hier in Kapitel 4, die gesagt haben, wir haben keine Kraft mehr. Nehemia, der Plan ist gut, es ist alles schön. Auf dem Projekt, es hat alles schön ausgesehen, wir haben keine Kraft mehr. Und vielleicht du bist hier und heute Abend, du brauchst neue Kraft von Gott. In diese Angriffe, wo du dich befindest, dass du wieder dich auf Gott richtest und dass du wieder vertraust auf den Herrn, der dich gerufen hat. Und dass du weißt, es ist nicht dein Dienst, es ist nicht dein Reich, es ist nicht dein Projekt, sondern Gott wird für dich kämpfen. Und Gott steht zu deiner Seite. Ist das nicht wunderbar? 2. Timotheus Kapitel 4, Paulus sagt, als ich das erste Mal vor dem Richter gekommen bin, alle haben mich verlassen, aber der Herr stand mir bei. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Gerichtssaal, er hebt sich und er ist alleine und der Richter fragt, bist du alleine, ist niemand, der dich verteidigen kann. Aber was die Menschen nicht gesehen haben, neben ihm war der Herr der Herren, Jesus Christus. Als Paulus aufsteht, er war nicht alleine, neben ihm in der geistlichen Welt, was der Richter nicht gesehen haben, was die Menschen nicht gesehen haben, als er aufsteht, neben ihm war Jesus Christus. Und was du vielleicht manchmal nicht siehst im Leben, du gehst vielleicht und du spürst, du bist alleine durchs Leben, aber er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht alleine lassen. Und es steht nicht in deinen Gefühlen, das steht in sein Wort, mein Freund. Und du musst wissen, er lässt dich nicht alleine. Wenn du aufstehst in seinem Namen, er ist da neben dir, er ist bei dir. Der Freund, der uns nie verlässt. Der Freund in Not, so wie das Buch Sprüche sagt, er wird in Not wie ein Bruder. Und sein Name ist Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass die aus dem Jugendteam nach vorne kommen und die aus dem Gebetsteam nach vorne kommen, dass sie sich hier aufstellen. Weil wir möchten für jeden beten heute Abend, der sagt, ich brauche Jesus, ich brauche die Gnade, ich brauche Gottes Kraft in mein Leben. Wir möchten zusammenhalten heute Abend. Wir möchten zusammenhalten, vielleicht mit denen, die Nöte haben, mit denen, die Probleme haben. Und wir werden jetzt beten und dann werden wir anfangen, in Lobpreis, in Anbetung zu gehen. Wenn du Gebet brauchst, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, dieser Gottesdienst hat so angefangen. Josua hat gesagt, ihr dürft, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich aber. Wer ist heute Abend, der sagt, ich aber. Egal, was meine Freunde sich entscheiden, egal, was meine Kumpels machen, egal, was dieser Clique in der Schule macht, ich aber. Und das endet alles, ein kleines Wort, ich aber. Ich möchte mit Jesus gehen. Ich aber, ich möchte Teil sein in Gottes Reich. Ich aber, ich möchte Gottes Reich bauen. Ich aber, ich möchte nicht mein Leben verschwenden. Ich möchte nicht irgendwann da stehen mit meiner schönen Rente und realisieren, ich habe nichts gemacht für den Herrn. Ja, ich habe gut gegessen, ich habe schöne Klamotten angezogen und die Leute dachten, ich bin cool, weil ich habe jede zweite Woche meine Haare geschnitten. Sondern einfach zu sagen, zu schauen, ich habe gelebt. Aber ich hab meine schönen Jahre, ich habe meine Jugend in Gottes Reich investiert. Und ich war schwach und ich war ein Mensch und ich war begrenzt, aber Gott hat es alles genommen und für seine Ehre gebraucht. Lasst uns beten und ich möchte dich einladen, wenn Gott zu dir geredet hat. Komm einfach hier auf die Knie, ganz vorne, dass wir Platz haben. Und lass, dass wir für dich beten, egal in welche Richtung, ob du Errettung brauchst, ob du Leben brauchst, ob du Mut brauchst, ob du dich angegriffen fühlst, wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich kann nicht mehr. Und es kann vielleicht genauso sein, dass du nicht mehr kannst. Und deswegen sind wir hier. Wir sind hier zu erkennen, wir können nicht mehr. Ich habe vielleicht keine Kraft mehr in meine Kämpfe, in meine Abhängigkeiten, in die Sachen, die mich angreifen. Aber er kann heute Abend Kraft schenken. Er kann heute Abend dein Leben wiederherstellen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.